Ja, das letzte Mal, dass wir zwei hier saßen, das war nach dem St. Pauli-Spiel, habe ich dich ja schon gefragt, wie viele Lebensjahre uns dieser Verein eigentlich kostet. Wir könnten eigentlich die Schallplatte problemlos nochmal so auflegen, oder, Tobi?
Ja, also ich stand gestern auch wieder in der Mixzone und habe mit den Kollegen gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass jedes Mal, wenn wir uns hier unten treffen, wir bis zum Ende Puls 170 plus haben und ja. Lang mache ich dann nicht mehr mit, sagen wir so.
Und ihr solltet wissen, der Kollege Ralf ist deutlich jünger als ich, aber gut. Deutlich einseitiger als das Fußballspiel gegen Heidenheim war am Wochenende das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga. Der BVB, ja, fegt Bensheim-Auerbach aus der Halle, das darf man so sagen. Und deshalb haben wir gleich Alina Greisels eingeladen. Sie war, ja, muss ich sagen, für mich auch wirklich die beste Borussin auf der Platte am Samstagabend. Und ja, wir wollen dann natürlich gleich von ihr wissen, wie mutig, wie selbstbewusst dieses Team jetzt in den Rest der Saison und in die anderen beiden Wettbewerbe geht, in denen sie noch dabei sind. Also bleibt auf jeden Fall dran, bis Alina dann jetzt hier gleich am Mikro sitzt. Und dann geht es im Fußball bei unseren U-Mannschaften, man möchte fast sagen, endlich wieder los, oder? Die Youth League steht an, Tischtennis wurde am Wochenende auch noch gespielt, also volles Programm. Mein Name ist Christoph Böhkamp.
Und ich bin Tobias Reif.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Boah, was haben wir ein Dusel und ein Zittersieg. Das waren Zitate von Nobby und Boris aus dem BVB-Netradio. Das habe ich nämlich am Sonntag mal so mitlaufen lassen. Ja, und jetzt kommen zum Abgleichen noch die Schlagzeilen anderer Medien zum 3:2 zwischen Borussia Dortmund und Heidenheim. Tobi, willst du anfangen?
Sehr gerne. Die Sportschau schreibt Happy End für wackeligen BVB und Guirassy gegen Heidenheim.
Die Watz schreibt, beinahe Blamage beim denkwürdigen BVB-Drama. Dortmund verkürzt Rückstand auf Bayern.
Auch beim Kicker ist Guirassy im Mittelpunkt. BVB feiert Zittersieg gegen Heidenheim.
Und die Ruhrnachrichten, BVB duselt sich zum Sieg gegen Heidenheim. Beinahe Blamage, das hätte auch aus der guten alten RTL-Zeit die lieben Alliterationen, aber gut. Ja, 5 Wechsel im Vergleich zum Interspiel, nicht alle freiwillig, müssen wir sagen, ne? Emre fehlte krank. Was für ein Spiel hat sich da entwickelt aus deiner, ich denke mal, hervorragenden Aussicht auf der Pressetribüne auf Höhe der Mittellinie?
Ja, Sicht war super. Ich fand gerade die erste Halbzeit eigentlich gut. Also man hatte relativ viel Kontrolle über das Spiel, man hatte Torchancen, jetzt nicht eine Vielzahl, aber ich denke da an den Lattentreffer von Guirassy. Ich glaube, die Ecke, die zum 1:0 geführt hat, war die 8. und das war 8:0 Ecken. Es gab einige Abschlüsse, die so im letzten Moment geblockt wurden, weil Heidenheim relativ früh mit Mann und Maus verteidigt hat. Die waren mit Ausnahme wirklich kaum gefährlich. Die hatten dann aber die Riesenchance zum 1:0, das gehört soweit auch dazu, als so eine Flanke von Schlotterbeck, ja, nur so halb gar, möchte ich es mal nennen, geklärt wurde und Dingschi dann relativ frei aus, ich glaube nicht mal 11 Metern zum Schuss kam, wo Greg aber abgetaucht ist.
Und schnell, ne? Das finde ich echt stark. Also das ist mir schon zum wiederholten Mal aufgefallen, der ist echt schnell unten, ja.
Aber ja, wie gesagt, ansonsten fand ich es in der ersten Halbzeit eigentlich eine gute Vorstellung mit dem denkbar bittersten Ende dann. Also sowohl was die Verletzung von Filippo Mané angeht. Blöd. Also ich bin kein Mediziner und die Bilder sind mit Sicherheit auch noch nicht gemacht. Nee. Aber da hat man schon gesehen, das war jetzt nicht nur irgendwie ein kurzes Ziehen im Oberschenkel. Dem hat es, glaube ich, richtig wehgetan. Und ja, auch bitter dann. Das war ja auch wieder die Flanke erst so von Svensson so halb geklärt und er legt ihn dann, weil er gar nicht mitbekommt, dass er den Ball noch an die Hacke kriegt, dem Heidenheimer auf und wie Greg dann auch später gesagt hat, fälscht dann den Ball auch noch so ab, dass Greg auch keine Chance mehr hatte. Und dann gehst du auf einmal mit 1:1 da in die Pause. Das war irgendwie komisch. Passte für mich nicht so wirklich zum Spielverlauf.
Ich habe mir überlegt, wir machen das heute ausnahmsweise mal nicht chronologisch, sonst arbeiten wir uns an so einem Spiel ja gerne mal chronologisch ab. Aber ich finde, es gab halt, ich habe mir auch die Pressekonferenz nachher angeguckt, es gibt ja ein paar Themen, die so die Gesprächspunkte sind. Ein paar hast du jetzt auch schon genannt. Ich fange mal einfach an mit Serhou Guirassy. Der bekommt vom Kicker die Note 2 und rückt auch in die 11 der Woche. Auf der anderen Seite sagt Nobby aber auch im Netradio nach seinem verschossenen Elfer zum möglichen 4:2, den Elfer darfst du so nicht schießen. Also, was würdest du sagen? Verdient in der 11. Woche?
Ja, also in der 11. Woche schon, denn mit diesem Doppelpack, diesem Doppelschlag, der es ja auch zeitlich war, dreht er das Spiel und am Ende ist er derjenige, der die beiden Tore macht. Elfmeter und Guirassy ist, glaube ich, eine eigene Geschichte in dieser Saison. Er hat ja jetzt, ich habe es nicht live gesehen, aber mehrere Zitat-Kacheln im Nachgang gesehen. Er hat ja, glaube ich, bei The Zone auch gesagt, das war es jetzt erstmal mit Elfmeterschießen für ihn.
Ah, okay, die Info hatte ich auch noch nicht. Okay.
Ja, und ja, ich glaube, er hat da recht. Ah, mea culpa.
Pause beendet.
Also den Elfmeter, den zweiten darfst du so nicht schießen, das ist absolut richtig. Ich hatte schon Bedenken, weil er ja durchaus dazu neigt, häufiger mal die Mitte zu suchen, dass er das auch beim ersten macht. Und da war ich dann eigentlich froh, dass er stramm und auch wirklich gut geschossen war. Denn man sagt dann immer, sag mal, wenn er jetzt in die von ihm aus linke Ecke geschossen hätte und Ramay springt in die rechte und der ist so halbgar geschossen, dann sagen Kommentatoren ja gerne, sicher verwandelt oder souverän verwandelt. Aber der war eigentlich richtig gut geschossen, weil der Torhüter war dran, aber er geht trotzdem rein, ja, weil er so platziert
scharf ist, ja,
und scharf geschossen war. Ja, was er sich beim zweiten gedacht hat, das weiß wahrscheinlich nur er. Ja. Mein erster Gedanke auf der Pressetribüne, als es den Elfmeter gab, da er auch gefoult wurde, war, um so ein bisschen diese Geschichte rund zu machen, er ist wieder voll da mit diesem Doppelpack, den er gemacht hat, holt noch den Elfmeter raus und jetzt gibt Fabio Silva den Ball. Ja, der hat auch schon einen verschossen in der Champions League, aber gib ihm die größtmögliche Chance auf sein erstes Bundesliga-Tor und dann hätten wir, glaube ich, eine sehr runde Nummer gehabt, weil ich glaube, na gut, man glaubt immer, dass der Elfmeter reingeht, aber ja.
Ja, was wir vielleicht auch nochmal klären sollten für alle, die nicht die Informationen aus der Pressekonferenz haben, weil das in meinem Freundeskreis sich viele gefragt haben, warum schießt Schlotterbeck nicht? Und da hat Niko Kovac ja ganz klar gesagt, Schlotterbeck schießt nicht, sollte auch nicht schießen. Er war nur da, um sozusagen erstmal die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil oft, ne, dann weiß ja nicht, wird da noch irgendwas gecheckt im Hintergrund und dann kommen viele Spieler erstmal zum Schützen, quasseln dem ein Kotelett an der Backe, versuchen den so ein bisschen rauszubringen und in der Zwischenzeit schleicht der eigentliche Schütze aber um den 16er. Also das war so ein bisschen das Thema. Also was ich vielleicht bei Serhou noch dazu addieren möchte, ist, du hast es auch schon erwähnt, in der ersten Halbzeit der sehr schöne Lupfer, der an die Latte geht, aber auch vorher dann die erste Chance, die hat relativ spitzer Winkel, fand ich auch gut, weil er dem Torhüter einfach anzeigt, ich sehe, dass zwei in der Mitte mitgelaufen sind und wenn er den kleinen Tacken mehr noch nach außen an den langen Pfosten schlänzt, ist der auch schon drin. Also der war eigentlich auch gut geschossen. Also ich finde, präsent war er. Also es ist ihm ja in der Vergangenheit auch mal nachgesagt worden, ey, ich sehe den gar nicht. Und da können wir jetzt mal definitiv sagen, gegen Heidenheim war er unübersehbar. So.
Ja, also von der ganzen Körpersprache und so ein ganz anderer Auftritt als noch in einigen der vergangenen Partien. Ja, ja, sehe ich ja, auch ja, so.
Dann Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Erstmal wirklich auch von meiner Seite Respekt vor dem, was er da aufgebaut hat, unabhängig davon, wo Heidenheim jetzt in der Tabelle steht. Ich glaube, das ist ganz, ganz stark mit dem Namen Frank Schmidt verbunden. Der war nach dem Spiel angefressen, nicht nur, weil eben Borussia Dortmund das Spiel nochmal gedreht hat, sondern da, finde ich, kann man auch drüber reden. Das vermeintliche 0:1, der Ball war ja drin, vor der Südtribüne wird halt abgepfiffen, weil der Torhüter angegangen wird. Das 1:0 wird nicht abgepfiffen, obwohl manche sagen, dass der Torhüter angegangen worden. Der Torhüter selber, Ramay ja auch. Ich finde, Ramay wird halt eher vom eigenen Mitspieler behindert als vom Gegenspieler. Und bei Greg musste halt drüber reden, wenn der Schiedsrichter sagt, so habe ich es zumindest in der Reportage gehört, Greg hatte den Ball, das war sein Eindruck schon in den Händen, da müssen wir leider sagen, die Zeitlupe sagt was anderes. Aber die Zeitlupe, weiß jetzt nicht, wie du siehst, Tobi, sagt aber auch, dass er einen Stoß mitkriegt. Und Greg hat neulich erst in einem Interview gesagt, das war, ging es um diese Ecken und wie du mittlerweile da als Torwart angegangen wirst, das bringt dich einfach raus. Wenn du in der Luft hochgehst und du kriegst einen leichten Schubser, das sagt, da kann jeder auch gerne mal im Garten ausprobieren, da fängst du keinen Ball mehr. Wie siehst du das?
Ich habe erstmal Verständnis dafür, dass Frank Schmidt auch in der Situation, in der die Heidenheimer sind, da angefressen sind und dass das auf den ersten Blick wirkt, wie sehr vergleichbare Situationen sind es meiner Meinung nach nicht. Weil bei der ersten Situation ist es so, dass Mainka schon relativ klar in Richtung des Körpers von Gregor Kobel geht, anstatt so in Richtung Ball. Und bei dem anderen ist es so, dass Ramay und Guirassy wirklich beide hochspringen, parallel mehr oder weniger. Und er dann, wie du auch schon sagst, zusätzlich noch von seinem eigenen Mann abgehalten wird. Aber ich will nicht wissen, wie ich darüber denken würde, wenn es genau andersrum gewesen wäre. Ich glaube, im Sinne, und das ist, glaube ich, an diesem Wochenende in der Bundesliga eh ein großes Thema, der Einheitlichkeit der Entscheidung wäre es sinnvoll gewesen, beides mit der gleichen Sanktion zu belegen. Also entweder pfeife ich beides ab oder nicht. Aber das, wie gesagt, nur aus der Perspektive der Schiedsrichter und des Allgemeinen, als aus Sicht von Borussia Dortmund, die ich ja nun mal vertrete, kann man das genau so entscheiden.
Ja, ich meine, du hast es gerade so ein bisschen unterschwellig anklingen lassen. Es war wirklich so ein Spieltag. Also ich habe, glaube ich, Mats Hummels hat sich, glaube ich, auch nochmal irgendwo gemeldet und hat gesagt, Leute, wenn ich den Elfmeter in Augsburg sehe, also das ist so diese Uneinheitlichkeit. Ne? Also ich bin selber zum Beispiel auch kein Freund des VAR, aber dann wenigstens in dem einen Spiel, das es gibt, eine einheitliche Linie. Wenn schon offenbar, zumindest ist das mein Eindruck, in den anderen Spielen im Vergleich dann auch mal unterschiedlich Dinge interpretiert werden. In der ersten Halbzeit hatten wir, also das habe ich zumindest verstärkt festgestellt, immer wieder den Versuch, Karim Adeyemi mit seiner Geschwindigkeit zu nutzen. Also lange Bälle vorne rechts rein. Filippo Mane hat das ein paar Mal versucht. Es ist nicht wirklich gelungen, obwohl eigentlich Heidenheim ganz schön viel Wiese nach hinten gelassen. Also die haben die Kette ab und zu ganz schön weit nach vorne geschoben. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft sich nicht sicher war, geben wir jetzt Gas? Spielen wir jetzt vorsichtig? Also manchmal im zentralen Mittelfeld zum Beispiel Räume, die da waren, die aber echt nicht genutzt worden sind. Ich weiß eine Szene noch aus der zweiten Halbzeit, ich glaube da stand es 1-2, wo Anton wirklich wild gestikulierend seinen Vorderleuten gesagt hat, ey, mehr Geschwindigkeit, Leute, nehmt die Beine in der Hand, da steht das Tor. Wie ging es dir damit? Also ich fand, da hat es noch ein bisschen gehakt, ehrlich gesagt.
Ja, ich hatte, und das habe ich auch zu den Kollegen, die neben mir saßen, gesagt, manchmal das Gefühl, dass zu sehr der Sicherheitsball gewählt wurde, anstatt dann mal den einlaufenden Kollegen in der Spitze zu suchen. Also Julian Brandt ist wieder viele Wege gegangen, Svensson auch im Rücken häufig. Und man hat dann aber lieber immer den Ball quer gewählt oder nur so leicht nach vorne, statt mal wirklich zu versuchen, hinter die Kette zu kommen. Das eigentlich nur, wie du sagst, auf der rechten Seite mit Karim. Aber es ist natürlich auch schwer, wahrscheinlich die Balance da zu finden. Denn Heidenheim, wenn sie was nach vorne machen konnten, war das häufig durch Umschaltmomente, durch Ballverluste. Deswegen wahrscheinlich ein schwieriges Abwägen.
Ja. Ist vielleicht ein bisschen polemisch, aber war das ein verdienter Sieg? Also ich bringen wir ein paar Zahlen, höherer X-Goal-Wert für uns, deutlich mehr Ecken, deutlich mehr Torschüsse. Dann gehört zur Geschichte aber eben auch, dass Heidenheim wirklich das sehr gut mögliche 1-3 liegen lässt und am Ende, du hast es selber gesagt, das wirst du wahrscheinlich aus der Mixzone mitbekommen haben, einfach noch zweimal die große Chance hat, auf 3-3 zu stellen. Also was machst du mit dem Spiel am Ende?
Ja, gleichzeitig hatte der BVB auch die Chance auf 4-2 zu stellen,
das haben wir
eben schon besprochen. Absolut. Und glaube ich auch so noch gute, ja so Halbchancen, die ganz große Chance war da nicht dabei, aber viele gute Angriffsansätze beim Stand von 3-2, die aber irgendwie dann doch nicht vollendet wurden. Aber ich glaube, wenn man einen Strich drunter macht und sich die Chancen und alles anguckt, muss ich sagen, hätten man sich auch nicht beschweren dürfen, wenn es am Ende 3-3 gestanden hätte, weil das waren schon sehr große Dinger und ich will gar nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn dieses mögliche 1-3 von Piringer drin gewesen wäre. Der wird wahrscheinlich keine so gute Nacht gehabt haben, weil das war fast schwieriger, den vorbeizuköpfen. Aber
ja, wenn du den nachher im Fernsehen siehst, da hast du auch keinen Spaß. Nee.
Ja.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, du kriegst es natürlich nicht aus deinem Kopf. Das war der zweite gegen den Tabellen 18. Ich fand aber, wenn man die Information nicht gehabt hätte, ich fand nicht, dass Heidenheim, das müsste man ja dann übersetzen mit das schlechteste Team, was in dieser Saison in Dortmund vorgespielt hat, das wahnsinnig.
Nee, da waren ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber da gab es Mannschaften, die deutlich schwächer hier aufgetreten sind als die Heidenheimer gestern, ja.
Ja, und auch mit einem deutlich schlechteren Plan, weil ich fand, Heidenheim hatte halt einen Plan und wäre auch fast aufgegangen. In der ersten Halbzeit habe ich hoffentlich richtig gehört, über die Lautsprecher hieß es nach dem 1:0 von der Süd, wer wird deutscher Meister? Da mag jetzt noch viel Ironie mit drin gewesen sein, aber ne, wir haben am Ende an 2 Spieltagen 5 Punkte auf Bayern aufgeholt. Wir spielen jetzt in Wolfsburg die Bayern gegen die sehr formstarken Hoffenheimer. Kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere zu Hause sitzt und sich denkt so, boah, das könnte im nächsten Wochenende vielleicht sogar so weitergehen. Vielleicht stolpern die Bayern ja wieder und wir gewinnen in Wolfsburg. Tobi, ist Träumen erlaubt jetzt? Wir beide, wir dürfen das doch sagen, wie wir es fühlen.
Frag mich Ende Februar nochmal. Und ich sag dir auch, warum.
Wegen Leipzig auswärts.
Leipzig auswärts, Bayern zu Hause und dazwischen noch 2 Playoff-Spiele gegen Atalanta Bergamo.
Ja.
Und die Bayern haben in dieser Woche frei, eben weil sie, ich glaube, 2. in der Liga-Phase der Champions League geworden sind. Leipzig auch, weil sie gar nicht europäisch unterwegs sind. Und ich bin da eher so ein bisschen bei Niko Kovac. Für mich geht es erstmal darum, den Vorsprung auf die, die ab Platz 3 kommen, zu vergrößern, als nach oben zu gucken. Weil zur Wahrheit gehört ja auch 6 Punkte, ja, aber das Torverhältnis der Bayern ist auch so brutal viel besser. Das ist auch nochmal ein Punkt.
Ja.
Das heißt, die müssten schon noch 3-mal ausrutschen, der BVB alles gewinnen. Ja. Ich habe das Selbstvertrauen nach der gestrigen Partie nicht, dass man sagt, wenn wir so spielen, gewinnen wir alle verbleibenden Spiele in der Bundesliga. Deswegen, ja, träumen kann man immer und sag mal, wenn die Bayern tatsächlich was anbieten sollten, muss man da sein, wie man immer so schön sagt. Aber für wirklich realistisch halte ich es nicht.
Also es ist schon so, dass deshalb habe ich das gerade mit den sehr formstarken Hoffenheimer gesagt, die sind wirklich, also da sehe ich schon wirklich auch bei denen jetzt eine Chance, wenn die in München spielen. Denen kommt das Selbstvertrauen gefühlt gerade aus jeder Pore raus. Und das stimmt schon. Also ich weiß nicht, wie viele Punkte die noch liegen lassen werden, wenn sie so weitermachen. Ne? Aber ja, ich finde es einfach, mir wäre es wichtig, dass die Liga spannend wird, spannend bleibt. Wir gucken ja auch alle ab und zu mal nach England und Wahnsinn, was da gerade los ist. Ne? Wer da alles wieder mit reinrutscht und dann doch wieder rausrutscht aus den Top 4. Und so spannend wünsche ich mir das für die Bundesliga auch. Also der Trainer hat in der Pressekonferenz gesagt, wir müssen siegen, um unsere Verfolger abzuschütteln. Tobi hat es ja schon erwähnt, was dir die Spieler in der Mixzone nach dem Abpfiff erzählt haben. Ja, das hören wir jetzt und zwar waren das Julian Brandt und Gregor Kobel, richtig?
Exakt. Julian, Glückwunsch zum Sieg 3-2. Gefühlt normale Partien werden seltener. Wie hast du dieses Spiel heute erlebt?
Ja, grundsätzlich glaube ich in den ersten 20 Minuten ein bisschen uns finden müssen. Ich fand, danach waren wir eigentlich ganz, ganz ordentlich in der Partie, haben den Ball versucht, gut laufen zu lassen, haben dann aber mehr die Räume gefunden, sind dann 1-2 Mal auch ganz gut vors Tor gekommen. Klar, mit dem 1-1 ist natürlich dann eine bittere Geschichte, dass du das hier genau in der letzten Sekunde eigentlich noch fängst. Mit der Verletzung von Filippo sind dann rausgekommen. Weiß nicht, waren ein bisschen schlafmützig einfach in ein paar Situationen, fangen uns dann direkt das 2-1 und grundsätzlich die Reaktion war natürlich gut, machen dann relativ schnell oder drehen relativ schnell das Spiel, schießen 2 Tore, haben am Ende den Elfmeter noch, um uns sicherlich mehr Ruhe auch zu geben, treffen den dann leider nicht und am Ende war es einfach, fand ich, das, was uns in den letzten Wochen eigentlich stark gemacht hat, dass wir dann wirklich hinten auch konstant standen, da waren dann doch dann zu viele Lücken und dann wurde es am Ende nochmal spannend.
Ausschlaggebend war der Doppelschlag von Serou, du jeweils der Ausgangspunkt bei dem ersten, bei dieser Flanke. Hast du das auf dem Feld sofort gesehen, dass er mit der Hand dran war? Also ich oben von der Pressetribüne.
Also der zweite, den hatte ich einen besseren Blick jetzt drauf. Auf den ersten habe ich jetzt selber nicht mitbekommen, aber klar, am Ende werden sie schon ihren Grund haben.
Und bei dem Konter hast du dann einfach den Platz für Maxi gesehen?
Ja, ich hatte ihn schon davor gesehen, aber ich musste dann halt nochmal einmal abkappen, weil der Ball ein bisschen scheiße lag und ich dann keinen offenen Fuß richtig hatte. Und habe ihn dann, wusste aber, dass Maxi natürlich einen Geschwindigkeitsvorteil am Ende haben wird und hat das dann gut gemacht, spielt ihn glaube ich, mit dem ersten und zweiten Kontakt dann direkt weiter. Suhu läuft gut mit und macht ihn dann auch sehr, sehr gut rein, so wie man es auch eigentlich von ihm kennt.
Ihr habt in 2026 in der Bundesliga immer mindestens 3 Tore geschossen. Was ist das Erfolgsrezept, dass es jetzt vorne relativ gut läuft?
Ja, also ich meine, ich glaube schon, dass die Jungs, egal wer da vorne spielt, dass sie in der Lage sind, Tore zu schießen. Ich finde, dass wir in der Breite gut aufgestellt sind. Egal, also ich meine, wenn man heute auch wieder sieht, Maxi, Kani, Fabio sitzt auf der Bank, gegen Inter waren es andere Jungs, die auf der Bank saßen. Also da können wir immer wieder Frische mit reinbringen. Es sind alles unterschiedliche Spieler, also jeder hat seine Qualitäten. Und das einzige Manko, was ich jetzt noch finde, ich sehe, klar, wir schießen viel Tore, aber wir zumindest im Jahr 2026 kassieren wir auch ein bisschen zu viel. Das müssen wir wieder in den Griff kriegen.
Abschließende Frage, dein Teamkollege Greg Kobel heute mit dem 200. Pflichtspiel für den BVB. Was zeichnet ihn aus?
Ja, also ich glaube, auf der Linie gibt's kaum jemanden, der finde ich, besser ist. Klar, also das ist schon wirklich europäische Elite und jemand, der lernwillig ist, der nicht, also ich meine, es gibt wahrscheinlich auch den einen oder anderen Torhüter oder Spieler allgemein, der, wenn er schon einen Meilenstein erreicht hat und auch weiß, was er für Qualitäten hat, der sich dann auch darauf ein bisschen ausruht. Jemand, der sich immer weiterentwickeln will, der vorangehen will ein guter Junge. Also ich wünsche ihm nur Gesundheit und dass er da noch 1, 2, 3, 400 Spiele mehr auf den Buckel kriegen wird.
Greg, 200. Pflichtspiel für den BVB, Gratulation dazu. 3 Punkte, aber irgendwie ein wildes Spiel. Wie hast du das heute erlebt?
Super wildes Spiel. Erstmal muss ich sagen, ich wusste gar nicht, dass heute mein 200. Spiel ist. Ich bin dann rausgegangen. Ich hätte es gerne vorher gewusst, weil ich hätte vielleicht mich einmal noch kurz bei den Fans bedanken wollen. Es war dann hat mich ein bisschen rumpelt direkt so vorm Spiel. Aber es ist ein sehr schönes Gefühl, wirklich, wo ich super stolz auch drauf bin, dass ich hier 200 Spiele machen darf. Habe ich mich wirklich riesig darüber gefreut, über die Statistik und über dieses Ziel, wo ich auch erreicht habe. Aber ja, natürlich am Ende muss man jetzt sagen, hey, wir nehmen die 3 Punkte mit, das ist völlig okay. Aber es war, wie schon gesagt, wildes Spiel, wo ich gar nicht zu viel analysieren will, sondern wir sind happy über die 3 Punkte und die sind am wichtigsten.
Jetzt hast du mir eine Frage schon vorweggenommen, nämlich was es dir bedeutet. Aber Julian Brandt war gerade da und den habe ich auch gefragt, was zeichnet denn Gregor Kobel aus? Europas Elite, hat er gesagt. Was bedeuten dir die Worte der Teamkollegen?
Ja, es ist sehr, sehr schön, wenn man das hört, gerade vor allem wie Jule, wo ein super Typ ist. Danke vielmals und du, ich hoffe, ich mache weiter und gib Gas.
Du willst nicht zu viel analysieren, aber eine Frage zu den beiden Toren. Ich habe gesehen, die waren beide minimal abgefälscht. Ich hatte das Gefühl, ist das nicht der Fall? Hättest du vielleicht eine Möglichkeit gehabt? Wie war das aus deiner Perspektive?
Boah, ja, das erste war ziemlich abgefälscht tatsächlich. Das war nicht nur ein bisschen abgefälscht. Was natürlich Pech ist, ne, in so Situationen. Das gehört zum Fußball dazu leider. Die zweite genau dasselbe. Also er nimmt mir die Sicht unfälscht noch ab. Das sind super eklige Situationen. Aber ja, wie gesagt, jetzt... Man kann darüber reden, vielleicht von der Positionierung, das müssen wir natürlich untereinander machen. Ne? Weißt du, wo nimmt wer welches Eck, um einander ein bisschen zu unterstützen. Aber es geht manchmal so schnell im Spiel, deswegen gar kein Vorwurf an irgendjemanden, der versucht auch nur seinen Job zu machen. Von daher passt das.
Ja, an dieser Stelle auch nochmal gute Besserung an Filippo Mane. Ganz bitterer Abgang von ihm. Kurz vor der Pause haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wir sind natürlich auch keine Ärzte, aber es hat nicht gut ausgesehen.
Nee, leider nicht.
Und dann hast du dich gerade in so eine Mannschaft reingespielt und jetzt musst du leider erstmal wieder zuschauen.
Es war ja auch der zweite Hit, wenn man so will, den er gekriegt hat. Er hat ja kurz vorher da den Fuß von Honsack, war es glaube ich, ins Gesicht bekommen.
Oh ja.
Da dachte ich schon, da hat es ja auch einen Moment gedauert. Da wusste er glaube ich auch mal kurz nicht, wo oben und unten ist.
Ja.
Und deswegen war der erste Eindruck auch von der Pressetribüne, er hätte irgendwie die Hand wieder ins Gesicht bekommen und wäre deswegen so liegen geblieben und erst in der Wiederholung hat man dann gesehen, nee, das war eigentlich ohne Fremdeinwirkung und irgendwie Oberschenkel und ja, das waren bittere Szenen.
Ja, und der eine oder die andere von euch wird sich jetzt fragen, holt der BVB jetzt noch einen Innenverteidiger? Die Antwort ist, wir zwei wissen es nicht. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist der Deadline der ja auch schon vorbei von der Hinsicht her, dann wisst ihr es. Ne? So. Vorbei ist übrigens auch das Stichwort mit etwas Verspätung, und das ist jetzt wirklich eine sehr gestelzte und gewollte Überleitung, ist auch für unsere U23 die Winterpause vorbei. Denn ja, das Spiel in Siegen, ihr habt es bestimmt mitgekriegt, ist witterungsbedingt, wie man so schön sagt, ausgefallen. Am Freitag waren dann jetzt die Sportfreunde Lotte zu Gast in der Roten Erde. Spannend natürlich zu sehen, ne, wie kriegt unsere U23 jetzt so die Restsaison hin, wie startet sie da rein? Denn auch das habt ihr bestimmt mitbekommen, haben ja wirklich einige Leistungsträger den BVB leider auch verlassen. Ben Hüning, Jordi Paulina zum Beispiel, um mal zwei zu nennen, ne?
Ja, womöglich geht auch das heute noch weiter, habe ich eben gelesen. Auch da ist Deadline Day, gibt es noch Gerüchte. Wir, wie gesagt, wir wissen es nicht. Wenn der Podcast raus ist, sind wir alle schlauer.
Ja.
Auf jeden Fall hat der BVB dann mit 6 Änderungen gespielt im Vergleich zum letzten Spiel vor der Winterpause noch und ist dann relativ früh in den ersten 20 Minuten noch in Rückstand geraten. Da hat Lotte nach einer Ecke mit der ersten, ja, wirklichen Chance des Spiels getroffen. War natürlich die kalte Dusche. Und dann ist der BVB aber besser ins Spiel gekommen, hat aber leider mehrere Möglichkeiten zum Ausgleich liegen gelassen.
Ja, und nach einer Stunde hat Daniel Rios dann gleich 3 neue reingebracht. Die Talente Samuel Ignacio und Matisse Albert sowie Neuzugang Kevin Mutove. Und ja, ich würde schon sagen, die Maßnahme hat dann auch direkt was gebracht. Also mehr Schwung, vor allen Dingen über die linke Seite. Und ja, dann ist es eben auch Albert, dessen Hereingabe dann bei Mario Pejasic landet und ja, der ballert das Ding dann ins Tor.
Der hat den wirklich ordentlich da reingewumst. Mehr Tore fallen aber leider nicht am Freitagabend, deswegen 1:1 gegen die Sportfreunde Lotte und weiter geht's dann am Samstag in Wuppertal. Anpfiff ist um 14 Uhr.
Ja, das war die U23 und jetzt kurzer, aber wichtiger Hinweis zur U19, die spielt nämlich am Dienstag, also sehr wahrscheinlich heute, in der Youth League in Alkmaar, Runde der letzten 32, Anpfiff um 14 Uhr und ihr könnt das Spiel live bei BVB TV sehen, ohne Abo, frei verfügbar.
Ja, und das ist echt zu empfehlen, das ist der Vorjahresfinalist und vor 2 Jahren haben die das Ding gewonnen. Also die sind in der Youth League immer ganz vorne dabei. Und wenn ihr euch emotional schon mal einstimmen wollt, können wir nur unsere Doku-Folgen über die Reise unserer U19 durch die Youth League empfehlen. Die findet ihr auf unserem YouTube-Kanal oder kostenlos auf BVB-TV.
Und wir sind damit schon bei der U17. Da ging es am Wochenende mit der Hauptrunde in der A-Liga los. Zu Gast in Dortmund war auch direkt ein Top-Favorit, nämlich das Team aus Leipzig. Der BVB hat ja wieder mal eine ganz junge Mannschaft aufs Feld geschickt. Und ne, wenn ihr diesen Podcast verfolgt oder unsere Videos aus dem NLZ schaut, genauso soll es ja auch sein. Das ist unser Credo und ja, zur Wahrheit gehört eben auch, dass deshalb auch 2 Leistungsträger der bisherigen Saison jetzt erstmal in die U19 hochgezogen wurden, also Till Burkhardt und Kieron Hagemann. Ja, eben damit auch die beiden Spiel für Spiel immer an das eigene Limit ran müssen. Und da haben eben unsere Verantwortlichen gesagt, ey, auch wenn die jung sind, die U19, das schaffen die. Großes Pech müssten wir auch noch erwähnen, hatte leider Giorgos Tsisopoulos, wichtiger Junge eigentlich in der Innenverteidigung, aber verletzt, könnte auch länger dauern, habe ich gelesen, deshalb musste Trainer Marco Lehmann die Abwehr dann umbauen.
Ja, zum Spiel, der BVB hat es gegen Leipzig eigentlich echt gut gemacht, aber wie das manchmal so ist im Fußball, trotzdem das 0:1 kassiert. Das hatte auch relativ lange Bestand, bis dann in die 78. Minute. Der erst 14-jährige Hamzat Mohamadou erzielt den Ausgleich per, ja, irgendwo so zwischen Fall- und Seitfallzieher, also zwischen Fallrückzieher und Seitfallzieher. Und ja, ihr kennt unsere Jungs, die sind danach natürlich aufs Ganze gegangen, die wollten mehr, die Gäste aber auch, also das war wirklich so ein richtiger offener Schlagabtausch, wurde ein bisschen turbulent, aber ein Tor ist nicht mehr gefallen. U17-Trainer Marco Lehmann war aber zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, hat da eine echt dominante Vorstellung von so einer jungen Truppe gegen Leipzig gesehen, das ist schon, müssen wir auch sagen, wirklich gut.
Ja, und ich meine, du hast es gerade erwähnt, ich muss nochmal sagen, der Kollege ist halt 14 und spielt da nicht nur mit, sondern macht dann da das Tor für uns. Also ja, Hut ab, also ich bin immer wieder begeistert, was man da aus unseren U-Mannschaften hört.
Das ist, glaube ich, ein Name, den man mal im Hinterkopf behalten sollte.
Würde ich auch sagen. Ja. Weiß nicht, ob er Insta hat, aber den könnte man jetzt schon mal verdächtig folgen sozusagen. Jetzt kommen drei Auswärtsspiele hintereinander für unsere U17. Am Samstag geht's nach Kiel. Anstoß ist um 11 Uhr.
Und damit sind wir beim Handball und begrüßen einen Gast. Alina Greiseels ist da. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Hallo, erstmal danke für die Einladung. Mir geht's sehr, sehr gut.
Hat die Vize-Weltmeisterin denn am Sonntag den Männern in Dänemark vorm Fernseher die Daumen gedrückt?
Natürlich, auf jeden Fall. Schade, dass es am Ende nicht für Gold gereicht hat, aber ich glaube, es war ein bisschen ähnlich wie bei uns gegen den Top-Favoriten am Ende im Finale. Lange sehr gut mitgehalten, vielleicht die ein oder andere Chance nicht genutzt und dann reicht es nur in Anführungszeichen für Silber und trotzdem, glaube ich, können sie sehr stolz sein.
Und ähnlich wie ihr damals auch so eine krasse Geschichte während des Turniers geschrieben irgendwie, oder?
Ja, genau. Also ich meine, sie waren in der Vorrunde fast raus. Da war schon die Alarmglocken bei allen irgendwie an und dann kämpften sie sich so ein bisschen rein. Alle haben dann nachher gesagt, so typisch wie im Fußball zur Turniermannschaft geworden, sich reingearbeitet und hochverdient im Finale gestanden und ja, Handball nochmal den nächsten Push gegeben nach uns im Dezember.
Also, du sprichst es schon an, fast 13 Millionen haben das Finale gesehen im Fernsehen, beim Gesamtpublikum fast 50%, über 51%, also jeder Zweite und das, obwohl die Fußballer von Borussia Dortmund zeitgleich gespielt haben, Augenzwinkern. Ihr hattet bei der WM auch Millionen Menschen, die euch die Daumen gedrückt haben. Inwiefern spürst du, dass der Handballsport gerade nochmal so eine Sympathiewelle, so einen kleinen Hype bekommt?
Ja, total. Also bei uns im Speziellen einfach viele Kinder, mehr Zuschauer, sehr, sehr viele positive Resonanz auf verschiedensten Weg, sei es persönlich, sei es über Social Media. Das hat uns schon extrem gefreut und natürlich die Einschaltquoten auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass es so gut angenommen wurde. Und ich glaube, jetzt halt nochmal zusätzlich, es passt natürlich für uns dann vielleicht auch ganz gut, dass es so kurz hintereinander ist und es dann nochmal so einen Push bekommen hat. Ja, und über 50%, das ist eine Wahnsinnsquote. Darauf kann der ganze Handball stolz sein und ich glaube, diesen Flow können wir sehr gut für unsere Sportart nutzen.
Am Samstag war die Halle in Wellinghofen ja auch wieder ausverkauft, auch wenn es natürlich ein absolutes Topspiel war, Erster gegen Dritter. Aber inwieweit ist das vielleicht auch ein Zeichen, dass auch die Leute hier in Dortmund wirklich Bock auf Handball und auf euch als Mannschaft haben?
Total. Wir hatten extrem viele Spiele in letzter Zeit, vor allen Dingen nach der WM, die ausverkauft waren. Und erstmal macht es natürlich viel mehr Spaß, vor einer ausverkauften Halle zu spielen. Und ja, ich glaube, wir begeistern vielleicht auch gerade mit unserer Leistung. Das kommt vielleicht dazu. Wir sind erfolgreich. Das zieht immer mehr Leute an. Ich hoffe einfach, dass es ja in den nächsten Wochen und Monaten so weitergeht und wir den Push so ein bisschen mitnehmen können.
Weil du gerade von Kindern gesprochen hast. Ich hatte jetzt am Samstag zum ersten Mal meine Kinder mit dabei. Wir legen jetzt auch gleich in der Postproduktion nochmal so ein bisschen Atmo drunter, damit ihr wisst, wie laut das tatsächlich war. So nach 24 Minuten führt ihr 14-6 und dann kam auch von der Seite so die Frage, Papa, der BVB ist ja voll gut. So, stimmt das Prädikat voll gut für die ersten 24 Minuten oder sogar für die ganzen 60 am Samstag? Was würdest du sagen?
Also der Start war sicherlich sehr, sehr gut ins Spiel. Wie du sagst, wir führen dann hoch. Dann, glaube ich, haben wir so eine kleine Mittelphase, die nicht ganz so optimal für uns läuft, wo Bensheim dann halt auch einfach wieder rankommt. Insgesamt, glaube ich, aber war das ein gutes Spiel von uns. Wir haben natürlich viele englische Wochen gerade oder eigentlich seit Ende Dezember nur und haben auch noch ein paar vor uns. Es ist anstrengend, wir haben ein paar Verletzte, das ist immer alles nicht ganz so leicht und aufgrund dessen, glaube ich, war die Leistung schon sehr gut.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt, also ich kann das auch mal ganz frank und frei sagen, ich wurde dann zum Getränke holen geschickt und guck noch mal einmal so kurz durch das Mund und sehe, wie 14-10. Da waren sie dann noch mal einmal so, kamen sie noch mal zurück, aber generell hatte ich so schon so das Gefühl, die waren nie so richtig drin im Spiel, also nicht am Kreis, nicht im Rückraum, defensiv wie offensiv. Also hatten die jetzt einen schlechten Tag? Lag das daran, dass zum Beispiel jetzt Mareike Thomeyer oder Maike Schmelzer gefehlt haben? Oder wart ihr einfach so stark und habt nicht mehr zugelassen? Was ist die Wahrheit?
Mix aus beidem wahrscheinlich. Also klar ist, dass mit Mareike und Maike Schmelzer schon auch zwei Stützen des Teams dort gefehlt haben, kann man natürlich aber bei uns auch sagen. Also Alicia Stolle fehlt jetzt schon länger, Lois Abing, Deborah Lassurs, also die Verletztenliste ist bei uns auch nicht ganz so kurz. Ich glaube einfach, dass wir aktuell davon profitieren, aus der Champions League ein bisschen die Härte mitzunehmen in die Bundesliga, vor allen Dingen was die Defensive angeht, und wir es dann einfacher haben, in der Abwehr gut zu stehen und unser Tempospiel halt auszuspielen und dann vielleicht auch eine gewisse Selbstverständlichkeit entwickeln, dass wir die Spiele in der Bundesliga auf jeden Fall alle gewinnen wollen.
Cool.
Du hast die Verletztenliste jetzt gerade schon angesprochen, was die Leistung am Samstag ja nochmal so ein bisschen höher darstellen lässt. Ist das dann der Team-Spirit oder ist das der Support in der eigenen Halle oder ist das die taktische Einstellung, die ihr vom Trainerteam mitbekommen habt, oder ist es auch da wieder ein Mix?
Auch da glaube ich wieder ein Mix. Natürlich ist es so, wenn du von einer vollen Halle spielst, kommen die extra Prozent eher raus. Wir hatten auch am Mittwoch davor das Spiel in Zwickau und das war sehr, sehr knapp gegen eher ein Team, was in der unteren Region der Tabelle ist. Also da sieht man, wenn wir dann auch nicht 100% da sind, geht es ganz schnell. Aber ich glaube, zu Hause sind wir einfach auch schwer zu schlagen mit den Fans im Rücken. Und der Teamspirit ist natürlich auch mitentscheidend. Wir halten da schon sehr, sehr gut zusammen, versuchen uns die Energie gegenseitig zu geben und nicht rumzuheulen, dass wir jetzt vielleicht mal ein paar Verletzte haben, sondern einfach das Beste daraus zu machen.
Weil du es gerade ansprichst, wir dürfen ja mit Dana hier zusammenarbeiten und die war am Tag nach dem Spiel in Zwickau gefühlt immer noch sauer über das, was ihr da gespielt habt, auch wenn ihr es am Ende mit einem gewonnen habt. Wie einfach ist es dann, so umzustellen und dann in so einem Topspiel dann wieder so eine Top-Leistung auch zu bringen?
Ja, ich glaube, wir waren alle frustriert über das, was wir da gezeigt haben an Leistung, auch wenn wir wissen, es ist vielleicht normal, dass wir nicht immer am Peak, auf der höchsten Leistung sein können. Und trotzdem haben wir ganz klar darüber gesprochen, gesagt, so können wir nicht auftreten gegen kein Team, sonst wird es zu gefährlich. Und dann ist es natürlich auch, wir wissen, Topspiel, Erster gegen Dritter. Auch wenn das natürlich nicht so sein sollte, ist es trotzdem vielleicht nochmal eine extra Motivation zu sagen, hey, da wollen wir zeigen, wo wir gerade stehen und dass es leistungsmäßig auch einen Unterschied zwischen uns gibt und wir den Anspruch haben, Erster zu sein.
Dann kommen wir nochmal zurück zu diesem Spielfilm. Nach 47 Minuten machst du das 26-16, 10 Tore Vorsprung im Topspiel. Danach hatte ich so ein bisschen das Gefühl, haben dann merklich auch einige Spielerinnen ein bisschen eine Pause bekommen, dann wurde auch mal häufiger gewechselt. Du gefühlt gar nicht, weil du hast ja gerade schon gesagt, englische Wochen geht bei dir der Akku nie alle. Wie geht's dir dann da so, wenn auf der Anzeigetafel die 58 leuchtet?
Ich muss sagen, Samstag war schon hart, es war schon sehr knackig. Ich habe jetzt vielleicht gerade den, sag mal, Nachteil, dass Debo verletzt ist und eben auf meiner Position jetzt nicht direkt jemand ist, auch wenn wir das garantiert auch mal wechseln können. Aktuell ist es so, ich versuche gut zu regenerieren, vollen Fokus darauf zu legen, einen guten Schlaf zu haben, Ernährung, alles, was so dazugehört. Einfach mit Power weiter voranzugehen. Und dann ist natürlich trotzdem schön, wenn man sieht, okay, es sind 10 Tore Vorsprung. Ich brauche jetzt vielleicht nicht mehr in jeder Aktion nach vorne rennen. Das ist dann vielleicht auch meinem Alter geschuldet, ein bisschen cleverer zu sein irgendwann und dann zu sagen, hey, ihr könnt auch. Und wir spielen das runter und am Ende ist egal, ob wir dann mit 10 oder mit 6, 5 gewinnen.
Routine dann, ne? Inwiefern helfen dir dann vielleicht einfach auch Siege? Man sagt ja oft immer, so Siege sind das allerbeste Argument, und auch wenn jetzt englische Woche nach englischer Woche kommt, das ist dann wahrscheinlich, wenn du irgendwann merkst, boah, eigentlich habe ich gar keine Körner mehr, das treibt dann einfach, oder?
Ja, total. Es ist wie immer im Sport, glaube ich, wenn man gewinnt, ist die Stimmung meist gut in der Mannschaft, auch wenn wir natürlich kritisch bleiben, und klar gibt es zusätzliche Energie und macht natürlich dann deutlich mehr Spaß, die Spiele zu spielen.
Wir müssen auch noch über Sarah Wachter reden. Die hat er mit 11 Paraden insgesamt und gerade in der ersten Halbzeit gefühlt so richtig den Gegnerinnen den Zahn gezogen. War auch mit bei euch bei der WM. Hast du schon eine stärkere Sarah gesehen als sie im Moment?
Es ist ja das erste Mal, dass wir jetzt in einer, ich sag mal, Vereinsmannschaft zusammenspielen. Aber nein, aktuell, sie macht es herausragend gut. Sie ist absolut immer da, in jedem Spiel extrem wichtig. Sie hat mittlerweile eine Grundleistung, die sehr, sehr hoch ist, mit noch Ausreißern, die noch höher sind. Also ja, absolut. Ich bin beeindruckt von ihrer Entwicklung auch. Auch bei der WM hat sie in den Phasen, in denen sie reinkam, immer ihre Leistung gebracht, war immer da. Und ja, für uns natürlich ultra wichtig, so einen Rückhalt hinten drin zu haben.
Ja, apropos Rückhalt, in der 57. Minute wurde es dann leider einmal kurz still in der Halle, weil Melinda Sikora den Ball wirklich voll ins Gesicht kriegt. Sie hat dann auch nicht mehr weitergespielt. Weißt du, wie es ihr geht? Hat sie das gut verpackt?
Ich glaube, ihr geht es soweit ganz gut. Sie hatte den direkt auf die Nase bekommen. Das war, glaube ich, so das größte Problem oder die größte Sorge. Aber ich habe sie heute Morgen gesehen. Da hat sie auf jeden Fall trainiert und da ging es ihr wieder ganz gut.
Okay. Gut zu hören.
Nach 60 Minuten war es dann 31-23. Wenn ich dir das jetzt vor dem Spiel gesagt hätte, hättest du wie reagiert?
Hätte ich das sofort so unterschrieben und wäre sehr zufrieden gewesen.
Mittwoch geht es dann schon weiter, um 19 Uhr in Halle, dann am Wochenende Champions League in Ungarn. Wenn du auf beide Wettbewerbe schaust, wie zufrieden bist du mit dem aktuellen Stand?
Ja, in der Bundesliga sind wir Tabellenführer. Das ist ja das, wo wir hinwollen und wo wir am liebsten natürlich auch nach der Saison und nach den Playoffs stehen wollen. Von daher damit sehr zufrieden, bis auf dieses eine Spiel in Bensheim, was ja katastrophal war von uns. Aber ansonsten ja, spielen wir da sehr solide, sehr gut. Und in der Champions League auch haben wir jetzt durch den Sieg in Storhamar alle Möglichkeiten, in die Playoffs zu kommen. Ein Punkt jetzt am Wochenende würde uns theoretisch schon reichen, um das fix zu machen. Und ich glaube, das ist natürlich auch einfach ein Ziel von uns, da in die nächste Runde zu kommen.
Sehr schön. Und auch wenn es noch ein bisschen hin ist, würde ich noch mal einmal kurz auf den Pokal schauen. Mitte März ist ja das Final Four. So mit der Leistung vom Samstag, behaupte ich jetzt mal, könnt ihr doch eigentlich auch Blomberg-Lippe im Halbfinale schlagen. Oder wie würdest du das sehen?
Glaube ich auf jeden Fall. Also ich habe vor der Saison und auch jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, dass wenn wir unsere Leistung bringen, dann muss uns in Deutschland zumindest erstmal jemand schlagen. Okay. Und dann sind vielleicht wir eher die Gejagten als die Jäger. Aber klar, es ist Final Four ist schon sehr speziell, weil es einfach, ja, in Stuttgart, die Halle wird voll sein. Wir haben natürlich zum Teil auch eine sehr junge Mannschaft, die vielleicht auch mit dem Druck umgehen muss, dann in dem Fall vielleicht auch Favorit zu sein oder die Favoritenrolle zugeschoben zu bekommen. Mhm. Es sind zwei Spiele in zwei Tagen, alles spezielle Rahmenbedingungen, aber ja, unser Ziel ist, da den Pokal zu holen, sonst bräuchten wir nicht hinfahren. Und ja, ich bin da sehr positiv, dass wir es schaffen können.
Das ist ein Stück weit schon gesagt, sowohl in der Bundesliga als auch im Pokal. Aber inwiefern war es auch mit deiner Rückkehr dein Ziel, nochmal mit deinem BVB am Ende der Saison eine, vielleicht sogar zwei Trophäen zu gewinnen?
Ja, eine große Motivation. Es war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich komme zurück. Ich habe da mit Jasmin Yusuf und mit Andreas Kuno viel drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich will nicht zurückkommen für, wir sind zufrieden mit Platz 2, 3 und alles ist toll hier, sondern ja, ich glaube, dass wir hier Titel gewinnen können und wir sind auf einem guten Weg, gar keine Frage. Es ist aber auch noch ein Stück zu gehen, aber ja, ich habe ganz klar gesagt, dass ich sowohl nochmal deutscher Meister werden möchte, mit Fans in dem Fall, weil es mir vorher ohne Fans war und ja, Pokal habe ich auch noch nicht gewonnen, deswegen ist da die Motivation auch nochmal groß.
Sehr schön. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und sehen begeistert die Entwicklung. Und um es mal in den Worten meiner Kinder zu sagen, bleibt einfach weiter voll gut. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Dankeschön.
So, und ganz am Ende schauen wir jetzt noch schnell auf die Tischtennis-Bundesliga. Da hatten unsere Jungs ja einen super Lauf, müssen wir leider sagen, hatten, denn am Sonntag gab es beim TTC Schwalbeberg-Neustadt ein 1:3. Und das ja, obwohl der BVB tatsächlich in Bestbesetzung angetreten ist, macht ja auch Sinn, denn mit einem Sieg wäre Borussia Dortmund auf einen Playoff-Platz gesprungen. Ist ja für zweites Jahr Bundesliga, wäre das schon echt sehr, sehr gut. Es wurde auch ein bisschen bei der Aufstellung gezockt, würde ich behaupten. Christian Karlsson auf die 3, Adam Schudi auf die 2.
Hat aber leider nicht geholfen, denn Adam Schudi hat dann das Auftakteinzel direkt verloren. Anders Lindt holt dann den ersten Punkt für den BVB, aber danach geht es weiter mit Niederlagen. Karlsson verliert glatt gegen Ruiz und Lindt holt gegen Duda nur einen Satz und der Benedikt Duda, Vize-Europameister bei den Gastgebern aus Bergneustadt. Das war der Mann des Abends, das muss man dann auch einfach mal neidlos so anerkennen.
Ja. Also ein kleiner Rückschlag, aber ne, die Mannschaft ist definitiv im grünen Bereich mit dem, was sie jetzt schon erreicht hat in dieser Saison. Und das nächste Spiel ist am Montag, den 9. Februar in Dortmund in der Brückmannhalle um 18.30 Uhr gegen Bad Königshofen.
Wir können das wirklich nur empfehlen, wer sich da mal erstklassiges Tischtennis angucken möchte, ist da herzlich willkommen.
Ja, also Bundesliga-Tischtennis hört sich nicht nur gut an, das kann man wirklich auch sehr, sehr gut gucken. Und ich wiederhole mich immer wieder, wo sonst kriegst du in der Bundesliga eine VIP-Karte mit quasi, wie soll man das sagen, Pommes, Mantaplatten, Flatrate für 35 Euro. Also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und beste Plätze natürlich direkt an der Platte. Also kann ich sehr empfehlen. Seid mal einmal VIP beim Tischtennis, beim BVB geht das. So, und jetzt haben wir noch ein letztes Highlight, Tobi. Ne, Mitte Januar war ja Philipp, genannt Pippo Brüggemann, aus dem Merch in unserem Sonderformat Flutlicht und Flipcharts. Kann ich sehr empfehlen, die Folge übrigens. Wir stellen ja alle zwei Wochen immer Mitarbeitende von Borussia Dortmund in diesem Sonderformat vor. Und Pippo hat natürlich, er arbeitet beim Merch, dann hat er natürlich auch was mitgebracht zum Verlosen. Und unter anderem ein signiertes Trikot. Und das haben die Jungs jetzt gemacht, unter allen, die sich gemeldet haben. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Und ich habe jetzt hier die Telefonnummer des Gewinners eines Sondertrikots aus der letzten Saison signiert von Daniel Svensson. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also wir haben das jetzt nicht verabredet, ob der gute Mann, Jonas heißt er, ich glaube, ich muss jetzt mal eben kurz die Klappe halten, weil wir müssen das Piepen wahrscheinlich aus, weil sonst ganz gewiefte Leute wissen anhand der Tastentöne, welche Nummer ich eingebe.
Ich kann ja drüber pfeifen oder so.
Ja, ich glaube, das wird auch trotzdem machen. Wobei, ich kann die Spur können wir vielleicht muten. So, Moment. Der Rest ist. So, dann gucken wir mal, ob der gute Mann dran geht. Jonas, grüß dich. Der Tobi ist auch noch hier, der moderiert den Podcast mit mir. Sag mal hallo.
Hi, grüß dich.
Hast du eine Ahnung, warum wir anrufen?
Ja, vermutlich, weil ich beim Gewinnspiel mitgemacht habe. Ich glaube, bei der vorletzten Ausgabe war es ja.
Richtig, genau. Und es gab ja unter anderem ein signiertes Sondertrikot von Daniel Svensson signiert zu gewinnen. Und die Jungs, die den Podcast moderiert haben, haben dich gezogen. Du bekommst das Trikot.
Gratulation.
Ja, sehr schön. Das freut mich, danke.
Sie haben mir nicht gesagt, welche Größe das ist. Aber ich meine, du hast in deiner Mail auch geschrieben, du würdest das Trikot tendenziell sowieso eher was dem Sohnemann vermachen.
Genau, kommt natürlich so ein bisschen auf die Größe drauf an, aber so langsam interessiert er sich für Fußball und wir haben gestern Abend auch das Spiel zusammengeguckt und zumindest teilweise hat er mitgeguckt.
Ja, genau. Jetzt ist der sechsjährige Sohn 46, weil er sich so die Haare gerauft hat. Ja, war ja wirklich viel Drama. Ja, cool, hör mal, dann musst du uns nicht jetzt geben, aber ich glaube, wir schreiben dir dann einfach nochmal wegen der Adresse. Und dann kriegst du die Tage ein Paket von uns mit einem von Daniel Svensson signierten Sondertrikot. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Freut mich.
Alles Gute, Jonas. Ja, hau rein.
Dann euch noch viel Spaß in der Folge.
Danke dir. Ciao.
Danke, ciao.
Sehr schön. Haben wir noch einen glücklich gemacht.
Ja, guck mal. Und aber ich glaube, so viel haben wir auch gar nicht mehr. Nee. Ne? Auch wenn er uns noch sehr nett viel Spaß gewünscht hat. Aber ich glaube, wir können einfach nur noch mal in Erinnerung rufen, was wir schon erwähnt haben. Nämlich den Livestream. 14 Uhr ist Anstoß in Alkmaar beim Youth League-Spiel unserer U19 auf BVB-TV. Und von uns beiden da die absolute Einschaltempfehlung, wenn nicht sogar der Einschaltbefehl. Also auch für die, die auf der Arbeit sind, gibt ja Second Screen und so, gibt ja Möglichkeiten, das zu gucken.
Auf jeden Fall. Und jetzt könnt ihr natürlich nichts mehr gewinnen, wenn ihr eine E-Mail an podcast@bvb.de schreibt, so wie Jonas das gemacht hat für das Trikot. Aber falls ihr Fragen oder Anmerkungen oder auch Kritik an uns habt, dann, wie gesagt, sehr gerne E-Mail an podcast@bvb.de. Freuen wir uns immer, wenn wir von euch hören. Und ich kann jetzt schon verraten, die nächste Folge von Flutlicht und Flipcharts, in dem wir immer Mitarbeitende vorstellen vom BVB, wird richtig, richtig gut. Ich musste nämlich einspringen für den Kollegen Timo, der hatte Magen-Darm, darf man das sagen? Jetzt habe ich es schon gesagt, zu spät.
Datenschutz, Christoph. Zu spät.
Auf jeden Fall, wir haben einen tollen Gast gehabt, wir haben sehr, sehr viel gelacht. Also ich habe mindestens dreimal ganz laut gelacht. Und ich kann jetzt schon sagen, ihr erfahrt ganz viel über Sportlerernährung und vielleicht auch, wenn ihr so ein Otto-Normalsportler seid, so wie wir beiden Kollegas hier, so Freizeitläufer oder sowas, man kriegt eine Menge mit. Also lohnt sich inhaltlich und es ist auch total witzig geworden, meiner Meinung nach. Donnerstag hier auch bei diesem Podcast.
Und das dann bitte alle eine Stufe leiser hören als sonst, weil wenn Christoph laut lacht, dann scheppert das ordentlich auf die Ohren.
Ja, da gibt es, glaube ich, so einen Limiter da drin, glaube ich. Alles klar. Tobi, ich danke dir auch für deine Zeit erstmal. Ne?
Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Gerne wieder. Ich schätze,
ich hoffe, dein nächstes Heimspiel wird, oder Auswärtsspiel wird nicht wieder so verrückt. Aber.
Ja, es ist das Heimspiel, so viel kann ich schon verraten, gegen Mainz.
Ja, dann bring doch mal ein klassisches 3-0 hier irgendwie mit.
Ich hätte nichts dagegen.
Ja, ich auch. Alles klar, euch einen schönen Start noch in die Woche. Ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.